Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Human Growth Show. Mein Name ist Ozan Taş, ich bin Gymbetreiber, Personal Trainer und Health Coach und beschäftige mich seit Jahren mit meiner eigenen Psyche, Persönlichkeitsentwicklung und beobachte diese ganzen Phänomene, diese ganzen Komplexitäten auch innerhalb des Coachings von Privatpersonen bis hin zu Athleten. Und ich bin kein Psychologe und bin der festen Überzeugung, dass man kein Psychologe oder kein Arzt sein muss, um irgendjemanden einen gesundheitlichen Tipp in Bezug auf seine mentale oder physische Gesundheit zu geben. Letzten Endes ist die Wissenschaft frei zugänglich für Menschen. Auch das wissenschaftliche Arbeiten ist eigentlich gar nichts so Schwieriges, sondern man muss einfach ein gewisses Maß an logischem und objektivem Denken mitbringen, aber auch natürlich ein gewisses Maß an Demut, dass man selbst eine Psyche hat, dass man selbst Emotionen hat, dass man selbst irgendwo Manifestation hat, eine Sozialisation und so weiter, Glaubenssätze. Und was ich in dieser Folge heute besprechen möchte mit euch ist, und das Thema innere Konflikte und äußere Lösungen. Ich beziehe das Ganze mal auf ein paar Beispiele, die wir beide oder die wir alle hier, die auch zuschauen und zuhören, verstehen werden. Ob du jetzt selbst Personal Trainer bist, ob du selbst eine Person bist, die betroffen ist von dem Konflikt, du wirst es verstehen und nachvollziehen können. Daher sage ich schon mal viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich auf deine Kommentare und auf dein Feedback. Bitte lass schon mal einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal. Dankeschön. Also, häufig kommt es vor, dass man als Personal Trainer, wenn man Eingangsgespräche führt, also Erstberatungsgespräche, Kennenlerngespräche, Anamnesegespräche und so weiter, dass eine Person natürlich ihre Ziele äußert und die Ziele mit diesem Trainer teilt. In meiner Situation ist es so, dass ich ein sehr privates und intimes Gespräch führe, um einfach die Personen kennenzulernen und natürlich auch für mich, für unser Gym, für mein Team das Gefühl zu haben, können wir mit dieser Person gemeinsam arbeiten oder gibt es da viel größere Baustellen, an die wir vielleicht nicht rankommen. Zum Beispiel, die Person ist überhaupt nicht reflektiert, sagt im Erstberatungsgespräch oder in der Anamnese so gut wie gar keine Probleme. Also wir sagen immer, es gibt keinen Menschen, der keine Probleme hat, gibt es nicht, aber Menschen, die sagen, die hätten keine Probleme, die haben große Probleme. Unser Ziel ist es nicht, Menschen an ihren Problemen aufzuhängen, sondern zu erfahren, wie zugänglich, wie emotional zugänglich eine Person ist. Jetzt ist es so, du gehst zum Personal Training und du willst natürlich nicht hier das Gefühl haben, dass du bei der Psychotherapie bist, aber am Ende des Tages ist alles an Routinen und Gewohnheitenveränderungen eine Persönlichkeitsentwicklung, eine psychische Entwicklung, weil sie mit Reflexion und Selbsterkenntnissen und Fremderkenntnissen zu tun haben wird. Und du kannst dein Leben oder deine Gewohnheiten nicht ändern, wenn du deine Psyche nicht änderst und vice versa. Und in diesen Gesprächen erkennen wir das und das wollen wir natürlich vermeiden, weil in den letzten 7 bis 9 Jahren, also 7 Jahre Betriebsinhaberschaft des Super Saiyan Gym hier in Köln und 9 Jahre generell als freiberuflicher Trainer und Health Coach, habe ich natürlich gemerkt, dass eine gewisse Personengruppe oder ein gewisser Stereotyp, der in einer bestimmten Lebensphase steckt, keineswegs mit mir oder mit uns arbeiten sollte, weil sie einfach nur Energie rauben. Es ist ganz egal, was für ökonomische Interessen man dennoch hat als Betrieb. Manche Menschen bringen einfach nur Geld, aber gar keinen Mehrwert. Weder emotional noch, ich sag mal so, marketingtechnisch. So, ne? Es gibt natürlich Menschen, die können der Zielgruppe entsprechen, aus demografischen Gründen oder ökonomischen Gründen, ja, aber die emotionale Basis muss natürlich auch stimmen, wenn man zusammenarbeitet. Und ich richte mal kurz die Kamera neu. Entschuldigung. So, okay. Und wenn wir dann diese ganzen Sachen ausschließen können, beziehungsweise wenn wir doch wissen, wir haben eine schwierige Person vor uns, dann nehmen wir uns natürlich die Freiheit zu sagen, hey, wir sagen dann nicht, sie sind eine schwierige Person, aber wir sagen dann schon, okay, vielleicht sind wir nicht die Richtigen, ich könnte da und da jemanden empfehlen. Reflexion ist ein sehr wichtiger Punkt und die Reflexion muss geschehen, bevor eben ein Wandel passieren kann, weil ein Wandel kann immer passieren. Eine Person sagt, ich möchte abnehmen. Eine Person sagt, ich möchte abnehmen und wird wahrscheinlich die abstrakten Gründe kennen, warum sie zugenommen hat. Was bedeutet die abstrakten Gründe? Der abstrakte Grund zum Zunehmen ist logischerweise was? Mehr Energie konsumieren, als man Energie verbrennt. Das heißt Kalorienüberschuss im Fachjargon, ja, und gegen den Grundumsatz quasi. Ja, du hast mehr konsumiert, als du verarbeitet hast. Das ist sehr abstrakt. Natürlich ist es so, jeder Mensch kann abnehmen. Höchstwahrscheinlich jeder, bis auf einige Ausnahmen mit Energiestoffwechselerkrankungen. Jeder Mensch kann abnehmen. So, warum wird aber nicht jeder Mensch abnehmen? Weil nicht jeder Mensch in der Lage ist, wirklich tiefgründig zu reflektieren und die Konflikte, die dazu geführt haben, dass sie zugenommen haben, zu lösen. Ja, sich mit diesen Konflikten zu beschäftigen. Und darüber hinaus muss man halt auch diese kulturellen Unterschiede mit einbeziehen. Das bedeutet, wir sind in einer sehr krass leistungsorientierten Gesellschaft, bei der einfach Ablehnung ein großes Problem ist. Wir sind in einer Gesellschaft, bei der Menschen sich selbst nicht sagen wollen, dass sie irgendwo schwach sind, obwohl einfach sehr viele Menschen schwach sind. Und schwach sein bedeutet noch lange nicht, dass man am Ende ist. Also wir leben nicht von vor. Wir leben nicht vor 25.000 Jahren, das heißt, es ist okay, schwach zu sein, man kann trotzdem überleben, man kann trotzdem sich anpassen, ja, auch schwach zu sein. Vor 25.000 Jahren wäre das problematisch gewesen. Aber wir haben natürlich die Gesellschaft, die uns halt sagt, identifiziere dich mit Karriere, mit Beziehungsstatus, mit sozialem Status, mit finanziellem Status und so weiter. Dementsprechend wollen alle unangreifbar und unantastbar sein. Je mehr du das Bedürfnis hast, unangreifbar zu sein, desto schlimmer wird deine, ja, die Sphäre des persönlichen Angriffs. Was bedeutet das? Je mehr du dich darum bemühst, was andere von dir denken, desto schlimmer wird es deinem Selbstwert gehen. Das ist ein Fakt, weil du deinen Selbstwert immer und immer mehr an das Äußere knüpfst. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin keineswegs so indoktriniert und sage, ja, man sollte Selbstwert nur von innen kommen und so weiter. Das stimmt nicht. Selbstwert hat verschiedene Quellen. Ja, du hast verschiedene Ressourcen, deinen Selbstwert aufzubauen. Aber wir sehen natürlich eine große Tendenz in unserer Gesellschaft, dass das Selbstwert vor allem von Frauen zum Beispiel aufs Äußere gelegt wird und bei Männern sehr stark auf Statussymbole. Das ist ein verheerendes Problem. Es gibt da auch natürlich Unterschiede in der Sozialisation und der Erziehung, aber spätestens dann, wenn Kinder in die Leistungsgesellschaft kommen, das heißt in die Schule, wo einfach Leistung gemessen wird, fängt das ganze Problem an. Und dann ist es natürlich egal, aus was für einer Familie du kommst, dein Umfeld wird dich mehr prägen, als deine Familie es tun kann. Deine Familie wird nur deine Mechanismen, deine Stressmechanismen, deine Art der Kommunikation, deine Art der Bindung prägen. Und wie zum Beispiel meine Familie super emotional war, super impulsiv, aber ich eventuell in vielen Facetten genau das Gegenteil von denen geworden bin. Meine Stressbewältigungsmechanismen sind aber noch die gleichen. Ja, wenn ich gestresst bin, bin ich eher impulsiv oder nag an meinen Fingernägeln und so weiter, ne? Aber mein Leistungsvermögen oder aber auch mein Rationales ist viel, viel größer als das, meine Eltern mir jemals hätten beibringen können. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also habe ich durch mein Umfeld, durch die Produktion meiner Persönlichkeit durch mein Umfeld, via Umfeld, habe ich mich zu einer anderen Person oder zu einer anderen Persönlichkeit gemacht. Jetzt haben wir diese Menschen, die natürlich leistungsorientiert sind. Wo ist das Problem? Das Problem ist, Menschen, die leistungsorientiert sind, auch leistungsgeknöpft sind am Selbstwert, haben ein großes Problem, Schwächen zuzugeben. Jetzt ist es so, dass kein Mensch auf die Welt kommt und objektiv, rational sagt, ich möchte jetzt 100 Kilo zunehmen. So, viele Menschen sagen, ich möchte jetzt abnehmen, aber keiner sagt, ich möchte jetzt dick werden. Natürlich kann man das Ganze auch wieder auf die Gesellschaft schieben und sagen, oh, dick sein ist so verwerflich und so weiter und so fort. Das finde ich auch irgendwo eine Pervertierung, muss ich nebenbei erwähnen. Dicke Menschen kriegen mehr Verurteilung, während dünne Menschen, wenn sie halt ins andere Extrem gehen, eher Mitgefühl und Mitleid bekommen. Das ist irgendwie pervers, so, weil am Ende des Tages ist es halt einfach so, dass man halt Menschen, die im Überschuss gelebt haben, halt ausgrenzt und Menschen, die im Unterschuss, also im Defizit leben, eher Mitleid gibt. Ist irgendwie eine Pervertierung. Ich will nicht sagen, man sollte beide gleich behandeln. Ich will auch nicht sagen, man sollte beide gleich viel verurteilen, aber man sollte sich das mal vor Augen halten, wenn es darum geht, wie wir über dicke Menschen denken und wie wir über magersüchtige Menschen denken. Das ist pervers. So, damit will ich sagen, der Ursprung des Übels, des extremen Abnehmens und des extremen Zunehmens ist emotional. Kein Mensch wird dick, weil er rational dick werden will. Kein Mensch wird magersüchtig, weil er rational magersüchtig werden will. Und das muss man halt verstehen. Jeder Mensch kann abnehmen, aber nicht jeder Mensch wird das Abgenommene halten, also nachhaltig abnehmen. Natürlich gibt es auch abstrakte Wege, nachhaltig abzunehmen, wenn jemand sich sehr akkurat und neurotisch an einen Plan hält, zum Beispiel an einen Ernährungsplan, an einen Lifestyle-Plan, was wieder andere Neurosen erzeugt und Zwangsstörungen erzeugt. Da bin ich jetzt nicht so geschult, dass ich halt jetzt irgendwie aus der therapeutischen Sicht sagen kann, was das verursachen könnte. Aber diese Abhängigkeit nach dieser, nach diesen Neurosen, nach diesen Zwangsstörungen ist, kann natürlich auch nicht gesund sein. Und das entsteht nur, weil man nicht in der Lage ist, emotional abzunehmen. Und mein Lieblingsspruch war in den letzten Jahren: Du musst nicht am Körper abnehmen auf der Waage, du musst zuerst im Kopf abnehmen. Denn du bist da, wo du bist, wo du nicht sein willst, wo du dich nicht identifizieren willst, nicht mehr zumindest, weil du ein emotionales Problem hast. Und emotionale Zugänge zu sich selbst zu legen, ist natürlich ein Riesenschlüssel zum Erfolg. Das kann ich dir als Mann sagen. Ich bin 33 Jahre jung, habe ein Unternehmen aufgebaut, habe ein Riesen-Ego gehabt, habe so viele Beziehungen vermasselt oder halt eben so viel mit Ego. Ich habe so viel mit Ego mein soziales Umfeld geführt, mit viel Ego. Und es führt einfach zu nichts. Es führt zu nichts, dass man immer kindlich ist, dass man immer sich angegriffen fühlt, dass man immer denkt, Menschen greifen mich an, wenn sie mich kritisieren. Man muss immer sich selbst fragen, warum fühle ich mich angegriffen, wenn es da keinen offensichtlichen Angriff gibt. So. Und da die Gesellschaft aktuell mit einem extremen kollektiven Samthandschuh überall durchgeht, ach, bloß nicht Menschen kritisieren, bloß nicht alles, was kritisch klingt, muss gecancelt werden, das erzieht ja Menschen, die bereits Opfer geworden sind, die bereits aber auch die Verantwortung für ihre Position, für ihren Lebensstatus haben. Das erzieht sie darauf, noch weniger Verantwortung zu tragen, weil sie können ja nichts dafür. Wir können alle was dafür. Alle. Ich kann was für meine Probleme in meiner Vergangenheit und ich sollte darüber heute reflektieren, tue ich. Und ich kann, würde, sollte niemals sagen, meine Vergangenheit ist scheißegal. Und wenn du halt eben diesen Bezug wieder, geh mir zurück auf dieses Thema Personal Training, und abnehmen. Abnehmen ist einfach so, ja, aber sich zu verändern ist nicht einfach. Und nicht jeder Diätplan und nicht jede Ernährungsphase wird zu einer Persönlichkeitsentwicklung führen, solange die Reflexion nicht da ist. Aber jeder Ernährungsplan kann zum Abnehmen führen. Man kann auch 5-6 Jahre lang das Abgenommene nachhaltig halten. Ja, man kann den Sieg nachhaltig feiern für mehrere Jahre. Aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist eine sehr große Rückfälligkeitsquote immer da. Das ist wie mit Drogenkonsum. Wobei bei Drogenkonsum noch ja, etwas, ja, technischer, medizinischer gesehen, neurologischer gesehen, mehr Rezeptorproblematik ins Spiel kommt, das heißt auch die Rezeptordesensibilisierung und so weiter. Aber bei Ernährungsverhalten ist das ja genauso. Du hast natürlich die Befriedigungsmechanismen, wenn du irgendetwas isst, aber auch wenn du etwas nicht isst. So, Menschen, die zu viel essen, gehen eher über die Schiene der Befriedigungsmechanismen, also über die Dopamin- und Serotoninachse, während Menschen, die halt sich unterernähren, eher über andere psychologische oder psychiatrische Probleme gehen und sich damit schaden. So, und Konflikte. So, gehen wir wieder zurück zu den Konflikten. Dieser innere Konflikt ist meistens ein Thema der, ja, Angst der Ablehnung. Ja, daraus entstehen vielleicht so People-Pleaser, daraus entstehen vielleicht irgendwie Menschen, die Angst haben, Verlustangst haben und so weiter und so fort. Und wenn man sich mal damit auseinandersetzt, so wie ich es gemacht habe als Unternehmer, ich hatte eine Angst, die mich als Unternehmer zu einem, ich sag mal so, suboptimalen, ja, Betriebsinhaber gemacht haben, weil ich ein Problem damit hatte, abgelehnt zu werden. Ob es eine potenzielle Person, potenzielle Kundin oder ein Kunde war, der gesagt hat, nee, ich möchte nicht bei euch trainieren oder danke für das Angebot, ist mir zu teuer und so weiter. Ich habe das immer persönlich genommen. Ich habe das immer persönlich genommen. Überleg mal, ich führe ein Erstberatungsgespräch und die Person entscheidet sich gegen mein Personal Training. Ist scheißegal, ob es aus neurolinguistischen Gründen oder rhetorischen Gründen oder verkaufspsychologischen Gründen ist. Wo zum Teufel oder warum zum Teufel fühle ich die Ablehnung oder dieses Nein-Sagen zu meinem Personal Training-Angebot als persönlichen Angriff? Weil ich irgendwo in mir verankert habe, irgendwo in meiner Kindheit, irgendwo in meiner Jugend, ein Erlebnis, was mit einer Form der Ablehnung zu tun hat, was mir einen erheblichen Schaden erzeugt hat. Ich weiß nicht, ob das ein Trauma ist. Ich weiß nicht, ob das ein, keine Ahnung was ist. Aber auf jeden Fall ist da anscheinend ein Mechanismus entstanden, eine Bewältigungsstrategie, die mich als Erwachsener an der Art der konstruktiven Konfliktlösung verhindert hat. Ja, ich konnte nicht mehr konstruktiv Konflikte lösen, weil ich mich vor meinen eigenen Emotionen versteckt habe, weil ich Angst hatte, gewisse Emotionen zu spüren, zu fühlen, die viele Leute haben. Ja, und da muss ich auch darüber hinaus sagen, weil ich ja auch sehr interessiert bin an gesellschaftlichem Wandel und auch an so Sachen wie dieser ganzen Genderpolitik, wenn es um so psychologische, kulturelle und gesellschaftliche Sachen geht, Konflikte geht. Es ist nicht so, dass Männer einfach so ihre Gefühle unterdrücken. Männer unterdrücken gewisse Gefühle und einige Gefühle werden extrem ausgelebt, impulsiv. Männer sind ja eher der impulsivere Teil der Gesellschaft, während Frauen der weniger impulsive Teil der Gesellschaft sind. Aber da muss man auch sagen, Impulsivität bezieht sich nicht auf alle Gefühlsformen. Impulsivität bezieht sich eher auf diese ganzen offensiven, defensiven Gefühlsformen, also akute Defense, akute Offense, dopaminassoziierte Angriffe und so weiter, also offensive und nicht auf alle Gefühle, die man hat. Nicht alle Gefühle, die man hat, sind impulsiv. Auch bei Frauen kann man das ja auch sagen. Aber es ist falsch zu sagen, dass Männer ihre Gefühle unterdrücken. Also ich habe so viele Frauen in meinem Leben getroffen, im Dating-Kontext, im Training-Kontext und so weiter. Also es ist schon eine Kulturfrage. Ich würde ganz streng behaupten, dass deutsche Frauen ebenfalls ihre Gefühle nicht anders unterdrücken als deutsche Männer. Es ist eine Kulturfrage. Wenn du jetzt in die Familien gehst, der südländischen Familien einfach, dann siehst du definitiv immer Männer, die ihre Gefühle äußern, aber die sie so extrem äußern, dass es wiederum schon zu einem Nachteil wird, weil das Gegenüber nicht weiß, mit den Gefühlen umzugehen. Und man kann nicht pauschal sagen, Männer haben überall gelernt, ihre Gefühle zu unterdrücken, bla bla. Die haben nicht gelernt, ihre Gefühle zu unterdrücken, sondern bestimmte Gefühle, die ihnen tiefen psychologisch wehtun, tiefen emotional wehtun, nicht zuzulassen. Die haben einfach nur nicht gelernt, mit einem gewissen Schmerz, der nicht physisch ist und mental ist, umzugehen. Und das Gleiche betrifft auch Frauen. Und da muss man einfach mit hoher Achtung sagen, an Respekt natürlich an die emotionale Gesundheit von Menschen, beschäftigt euch mit euch selbst, bevor ihr mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, dass sie so und so sind. So, weil auch jede Verurteilung, die wir halt haben, kommt ja auch aus einem inneren Problem, das der Verurteilende letzten Endes ja auch selbst hat. Das kann ich nur aus meiner sagen, aus meinen ganzen Kaskaden an Beurteilungs- und Verurteilungsketten, die ich hatte in meiner Vergangenheit über andere Personen oder über mich selbst. Und ist sehr oft Projektion natürlich dabei. Ne? Also beschäftige dich mit deinen inneren Konflikten, bevor du versuchst, krampfhaft irgendwas zu lösen, was in deinem Äußeren ist, wie zum Beispiel abnehmen, wie zum Beispiel reich werden und so weiter, weil früher oder später wirst du brechen. Früher oder später wirst du brechen. Wenn du viel Geld verdienst und nicht die finanzielle Bildung hast, was passiert? Du gehst mit hoher Wahrscheinlichkeit pleite oder verschuldest dich. Wenn du viel Aufmerksamkeit bekommst und weißt nicht, mit Aufmerksamkeit umzugehen und mit Anerkennung, mit Bestätigung und so weiter, was kann passieren? Mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du irgendwelche krankhaften, verhaltensstörenden Mechanismen entwickeln. Ich will jetzt nicht das Wort Narzissmus, aber hab schon wieder genannt, nennen. Aber so kann das alles passieren. Das heißt, ihr müsst den Umgang mit euren eigenen Gefühlen und Emotionen lernen, damit ihr die äußere Welt oder damit ihr es vermeidet, dass die äußere Welt oder das Äußere euch so sehr schadet, obwohl es nicht euch schaden soll oder will. Und nicht alles dreht sich immer um uns. Nicht alles, also um uns im Sinne von nicht jeder Mensch, der irgendwas Verkehrtes macht, macht das, weil er uns damit schaden will, sondern jeder Mensch hat seine eigenen Probleme, seine eigenen ja, emotionalen Strapazen internalisiert. Und das ist total logisch, ja, und ich möchte nicht sagen, dass jeder Mensch direkt zum Therapeuten gehen muss, aber zumindest mit sich selbst beschäftigen. Es gibt viele Methoden da draußen, sehr viel kostenlos zur Verfügung gestellte Methoden, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber es muss zuerst eine Erkenntnis kommen, damit man reflektieren kann. Das heißt, wenn ich nicht erkenne, dass ich ein Problem habe, wenn ich jetzt übergewichtig bin und sage, nee, ich bin gut so, wie ich bin, ich liebe mich, wie ich bin, dann führt das zu keiner Erkenntnis, dass Übergewicht ein Problem ist. Warum soll dann daraus eine Reflexion erfolgen? Dann reflektiert man ja über einen falschen Glaubenssatz. So, what the fuck? So, reflektieren bringt nichts, wenn man keine Erkenntnis hatte. Und wenn man die Erkenntnis hat, dass etwas zum Beispiel, wenn man einfach sich selbst verarscht, also Selbstsabotage, kann man auch über die verzerrte Realität reflektieren und die Reflexion ist dann auch verzerrt. Das ist ja auch dann verzerrt. Dann kann man auch sagen, nee, das ist eigentlich alles gut, wie ich es gemacht habe, weil ich fühle mich ja nicht schlecht. So, was ist dann das für eine Reflexion, wenn du kurz vorm Abkratzen bist oder wenn du ja pathologisch gefährdet bist aufgrund deines Gewichtes, ob Über- oder Untergewicht? So, ich beziehe das natürlich jetzt immer auf dieses ganze Health Coaching. Das kann man auch wahrscheinlich in den Beruf beziehen. Habe auch sehr viele Menschen getroffen, die einen brutalen Dachschaden haben, einfach beruflich, weil sie so viel Anerkennung bekommen, weil sie so krankhaft narzisstisch sind, von Drogenkonsum bis hin zu Alkoholkonsum, exzessiv und so weiter, dass sie ihre Synapsen und ihre Neuronengeschwindigkeiten und Signalübertragung wahrscheinlich so kaputt gemacht haben mit der Chemie und gleichzeitig dieser psychosoziale Druck, den sie haben. Also es geht überall. Es muss nicht nur immer was mit der körperlichen, ich sag mal so, mit der körperlichen Veränderung zu tun haben, sondern mit der Persönlichkeit. Und das sollten meines Erachtens ab einem gewissen Alter alle Menschen in Erwägung ziehen, mal über sich selbst nachzudenken, nicht um sich zu verurteilen, sondern um die Mechanismen beurteilen zu können, statt verurteilen zu können. Und das kann Menschen helfen, bessere Menschen zu werden. Und wenn du ein besserer Mensch werden willst, um anderen gut zu tun, dann ist das der falsche Ansatz. Du willst ein besserer Mensch werden, weil du dir gut tun willst. Und ob das affektiv oder als Kollateralwirkung anderen Menschen gut tut, ist erstmal egal. Es darf aber nicht der Beweggrund sein, dass du anderen Menschen gut tun willst oder dass du dich änderst, nur um jemandem zu gefallen. Das darf nicht der Beweggrund sein. Deswegen sind alle Menschen, die zum Training gehen, abnehmen wollen, um am Strand gut auszusehen, abnehmen wollen, um sich wohlzufühlen in den und den Klamotten. Das sind die Menschen, die vorprogrammieren, die den Jojo vorprogrammieren, bereits mit diesen Wünschen und mit dieser Zielsetzung, mit dieser fehlerhaften Reflexion, programmieren sie eben den Jojo-Effekt, diese fehlende Nachhaltigkeit, komplett vor. Komplett. Das kann ich euch garantieren. Alle Menschen, die bei mir voll viel abgenommen haben, das kann man dem Trainer gar nicht in die Schuhe schieben, weil ich kann nicht in die Psyche der Menschen. Aber alle Trainer, alle Kunden, die bei mir krass abgenommen haben, abrupt und ohne wirklich so zu sagen, ja, das sind meine Fehler, bla bla bla, haben immer wieder zugenommen. So, Menschen, die hier saßen in meinem Beratungsgespräch, die geweint haben, die wirklich plötzlich sich so emotional zugänglich gemacht haben, das sind die, die nachhaltig abgenommen haben und auch glücklich darüber waren, sich nicht mehr nach außen gelehnt haben, immer wieder vom Fenster, um die Bestätigung zu holen, diesen ganzen Schall, den wir in der Gesellschaft haben, alles, was so um uns rumschallt, dieses, oh, du musst so sein, du musst so sein, du musst so sein. Nein, Leute, am Ende sterbt ihr euren eigenen Tod. Der Tod wird nicht schön sein. Also keiner wird sagen, ich muss schön sterben, damit mich die Leute noch bestätigen. Ich will Likes für meinen Tod. Ich will Views für meinen Tod. Wo leben wir denn? Wo leben wir denn? So, wenn du es nicht schaffst, mit wenigen Mitteln, mit dem wenigen, was du hast, glücklich zu werden, dann wirst du mit dem vielen so oder so nicht glücklich, weil du dich damit identifizierst. Und mit je weniger du dich identifizierst und dich emotional abhängig machst, desto besser ist es für dich. Das soll nicht ausschließen, dass du nicht reich werden darfst, dass du nicht gut aussehen sollst und so. Du kannst das alles machen. Keine Frage. Ich trainiere auch wie wild. Ich will auch gut aussehen. Aber ich möchte nicht, Teufel komm raus, mich mit einem Sixpack identifizieren oder was weiß ich für einen Scheiß, den andere Leute geil finden, was ich vielleicht nicht geil finde. Ich möchte nicht das Bild sein, was andere Leute geil finden. Ich möchte mich selbst geil finden. Und das kann ich jedem als letztes Statement ans Herzen legen. Lernt euch selbst geil zu finden, ganz gleich, wo ihr euch befindet, ohne das Bedürfnis und die Notwendigkeit nach Veränderung und Entwicklung auszuschlagen. Okay? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und viel Gesundheit. Bis bald.